Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir erleben anders, dem Podcast des Autismuszentrums Sonnenschein in St. Pölten. In diesem Podcast bieten wir Menschen im Autismus-Spektrum, deren Eltern, Fachpersonen und allen anderen Interessierten Informationen rund um das Thema Autismus-Spektrum. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf Kleinkinder im Autismus-Spektrum. Autismus ist ein unglaublich vielschichtiges Themengebiet. Daher freuen wir uns darauf, in diesem Podcast verschiedene Gesichtspunkte zu hören und zu besprechen, um unser und Ihr Wissen über das Autismus-Spektrum zu erweitern. Vorneweg ist uns wichtig zu betonen, jedes Kind ist einzigartig und jede Situation muss individuell betrachtet werden. Daher können und wollen wir mit diesem Podcast keine Therapie ersetzen, sondern grundlegende Informationen und Tipps mit unterschiedlichen Interviewpartnerinnen besprechen und mit ihnen teilen. Abwechselndes Musizieren, miteinander spielen, gemeinsame freudvolle Momente schaffen, gemeinsam laut sein und gemeinsam leise werden, wütend auf das Xylophon schlagen und dann immer sanfter und ruhiger werden, Bilder ansehen und versuchen, die möglichen Gefühle und Absichten der anderen zu erkennen. Das sind nur einige wenige Beispiele, um das Erkennen der Emotionen bzw. Gefühle und das soziale Miteinander zu fördern. Warum diese Förderung bei Kindern im Autismus-Spektrum besonders wichtig sein kann, welche Schwierigkeiten diese mit Emotionen haben können und wie das soziale Miteinander mit Kindern im Autismus-Spektrum aussehen kann, erfahren Sie in unserer heutigen Podcast-Folge. Wir klären außerdem die Frage, was die Theory of Mind ist und teilen Tipps zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung von Kindern im Autismus-Spektrum. Mein Name ist Naima Gubara und ich bin Teil des Podcast-Teams im Autismuszentrum Sonnenschein. Heute spreche ich mit Frau Magistra Sabine Seibold. Sie ist klinische und Gesundheitspsychologin sowie Psychotherapeutin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie ist seit 2009 im Ambulatorium Sonnenschein tätig und war 5 Jahre lang stellvertretende Leiterin des Autismuszentrums Sonnenschein. Ihre Schwerpunkte liegen neben dem Autismuszentrum auf die psychologische und psychotherapeutisch orientierte Behandlung von Kindern und Jugendlichen, der Elternbegleitung, Gruppen für Mädchen sowie kreativtherapeutische Gruppenangebote. Unser zweiter Gesprächspartner heute ist Magister Thomas Schrattmeier. Auch er ist seit 2018 im Autismuszentrum Sonnenschein tätig und spezialisiert auf autismus-spezifische Musiktherapie sowie Sozialkompetenzgruppen für Kinder und Jugendliche mit Autismus und deren Elternbegleitung. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich heute Zeit für unseren Podcast genommen haben. Frau Magistra Seibold, warum ist Ihrer Meinung nach das Thema Emotionen und soziales Miteinander in der Förderung von Kindern generell so wichtig?
Ja, Emotionen sind insofern sehr wichtig, weil eben Beziehungen bestimmen unser Leben und Emotionen bestimmen eben, wie wir Beziehungen leben oder wie wir in Beziehungen zueinander stehen. Sie beeinflussen unser Denken, Emotionen beeinflussen unser Handeln und eben durch Mimik, durch Gestik wirken wir auf andere Menschen und andere Menschen reagieren somit auch auf uns. Ja, wenn ich jemanden freundlich ins Gesicht lache, dann wird mein Gegenüber anders auf mich reagieren. Deswegen sind Emotionen einfach ganz, ganz wichtig.
Können Sie uns, bevor wir uns den Besonderheiten von Kindern im Autismus-Spektrum widmen, kurz skizzieren, wie die Schritte in der emotionalen Entwicklung von Kindern aussehen?
Ja, wenn wir auf die Welt kommen oder wenn wir jetzt geboren werden, dann haben wir so die allererste Emotion, die bereits ab Geburt vorhanden ist, ist der Ekel, der auch ganz wichtig ist und auch das Überleben sichert, weil eben dann wirklich auch schon Säuglinge zwar die Muttermilch aufnehmen, aber etwas anderes eben nicht zu sich nehmen würden. Auch Freude ist eine Emotion, die sehr, sehr früh bereits vorhanden ist. Es gibt sogenannte Basisemotionen, aber was eben ganz wichtig ist, dass Säuglinge noch nicht ihre Emotionen regulieren können. Die brauchen eine Bezugsperson, die brauchen jemand anderen, der ihnen hilft, wenn sie weinen, wenn sie schreien, brauchen sie jemanden, der kommt, der sie hochnimmt, der sie tröstet, weil sie eben selber das noch nicht schaffen. Das lernen wir erst im Verlauf der Zeit. Und sie brauchen da eben wirklich so die Bezugsperson als Regulationshilfe. Und da ist ja eben der Blickkontakt eine ganz wesentliche Rolle auch. Der spielt da ganz, ganz wesentlich mit hinein. Und dann so mit circa einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ist das sogenannte gemeinsam auf etwas Bezug nehmen oder mich auf meine Mama oder auf meinen Papa zum Beispiel anschauen. Das Baby ist in einer unsicheren Situation. Weiß nicht genau, wie soll ich reagieren? Kann ich weiterkrabbeln? Kann ich nicht weiterkrabbeln? Sitze ich nach der Mama oder nach dem Papa um? Und wenn die dann freudig zum Beispiel nicken, ja, dann weiß das Baby, okay, ich kann weiterkrabbeln. Wenn die Eltern ängstlich schauen, dann wird es möglicherweise zurückkrabbeln. Ja. Das heißt, es bezieht sich auf die Eltern, wie reagieren die? Insofern ist das eben ganz, ganz wichtig. Das ist ein besonderer Entwicklungsschritt. Und dann mit der Zeit dann die sogenannten, wir sagen in der Psychologie dazu, sekundäre Emotionen, die entwickeln sich dann eben in erster Linie durch das soziale Umfeld, wie Scham, Stolz, Schuld. Eben erst, wenn die Kinder wissen, welche Regeln, welche Normen haben wir in der Familie, können sie eben auch Scham und Schuld entwickeln, auch ein ganz ein wesentlicher Schritt in der Emotionsentwicklung. Dann später eben so das Emotionsverständnis, das sich hineinversetzen können in andere Menschen, ist auch ganz wichtig, kommt erst so in etwa mit 4, 5 Jahren, dass sich das entwickelt. Und dann viel, viel später, erst so ab späten Volksschulalter herum, kommen dann wirklich so komplexe Emotionen oder auch ein Verständnis für gemischte Emotionen, dass ich eben zum Beispiel wütend sein kann, aber eben auch traurig, dass das eben auch gleichzeitig beides Platz haben kann.
Sie haben jetzt schon kurz die Wichtigkeit der Interaktion von Kindern mit ihren Bezugspersonen angesprochen. Welche weiteren Schritte gibt es in der sozialen Entwicklung von Kindern?
Ganz wichtig eben ist, dass die soziale Entwicklung mit der emotionalen Entwicklung sehr, sehr eng verwoben ist. Die spielen zusammen, weil eben, wie ich vorher eben gesagt habe, genau, dass die Regulation durch die Bezugsperson eben sehr, sehr wichtig ist. Der Säugling erlebt sich dann bereits so mit circa 3 bis 5 Monaten so wirklich so als eigenständige Person eben auch und weiß eben oder so ein, bekommt ein Gefühl dafür, dass er eben nicht die Mama oder nicht der Papa ist, sondern dass er eben selber auch seine Gefühle hat und Bedürfnisse. Und dann eben ein ganz ein wichtiger Schritt ist die gemeinsame Aufmerksamkeitsfokussierung. Wenn eben zum Beispiel da ein Stofftier, das das Baby sehr, sehr gerne hat, am Tisch steht und die Mutter, der Vater schauen hin und das Baby bezieht sich dann eben auch darauf. Also man schaut gemeinsam auf eine Sache hin oder man schaut gemeinsam ein Bilderbuch an, man schaut gemeinsam Fotos an. Ja, was eben auch, wie vorhin gesagt, eben auch das Erleben und das Verhalten anderer Personen erklären zu können, ebenso mit 4, 5 Jahren herum, ganz ein wichtiger Schritt auch. Auch natürlich spielt eine wesentliche Rolle auch, wir lernen ja durch Nachahmung, ja, und die Vorbildfunktion der Eltern, die eben ganz, ganz wesentlich ist. Und eben gerade in der sozialen Entwicklung einen wesentlichen Einfluss hat.
Wir haben zwar jetzt schon viel über Emotionen gesprochen, aber ich würde gerne nochmal kurz auf die Definition dieses Wortes zurückkommen. Was versteht man unter Emotionen und welche Gefühle können wir unterscheiden?
Ja, also wir verstehen unter Emotionen, das ist sozusagen wirklich so die unmittelbare Antwort auf eine Situation, die mir als Person sehr, sehr wichtig ist oder eben auch dem Kind sehr, sehr wichtig ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt eben der Lieblingshase, der immer beim Zu-Bett-Gehen mitgenommen wird ins Bett, wenn der nicht da ist, ja, dann ist das Kind traurig oder vielleicht auch, wenn es etwas nicht machen darf, was es gern hätte, es möchte einen Keks haben, es bekommt aber das Keks nicht, wird dann wütend. Ja. Also das heißt, diese unmittelbare Reaktion, die wir eben verspüren auf etwas, das uns sehr, sehr wichtig ist, eben bei Kindern sind es eben das Keks oder der Hase, eben, die zum Beispiel nicht da sind. Basisemotionen werden jetzt wirklich so, wir unterscheiden so Ekel, Freude, Ärger, Angst, ganz wichtig, aber auch Interesse an Dingen, Traurigkeit, das wären so wesentliche Emotionen. Ja, und später dann eben Stolz, Scham, Schuld genauso. Ja, also die Kinder, die eben mit 1,5 Jahren sagen, so ich habe das gemacht oder den Namen eben sagen wie Jessica. Ja, Jessica hat das gebaut zum Beispiel.
Für ein harmonisches Miteinander ist ja nicht nur das Erkennen der Emotionen, sondern auch ein Erkennen der Absicht meines Gegenübers wichtig. In diesem Zusammenhang spricht man in der Fachwelt von der Theory of Mind. Können Sie uns kurz erklären, was versteht man darunter und warum ist die vor allem in der Arbeit mit Kindern so wichtig?
Die Theory of Mind ist eben so die Fähigkeit, dass man einerseits das eigene Erleben und Verhalten erklären kann und auch vorhersagen kann, aber eben ganz besonders eben auch das Erleben und Verhalten anderer Personen vorhersagen kann und erklären kann. Was wichtig ist bei der Theory of Mind ist, dass sie eben wirklich kulturell unabhängig ist, also es geht wirklich universell und entwickelt sich aber erst so mit 3 bis ja eigentlich eher so 4, 5 Jahren. Und es ermöglicht eben auch, dass dann Kinder überhaupt wissen, okay, ich habe einen Wunsch oder habe ein Bedürfnis, aber der andere hat eventuell ein anderes Bedürfnis. Sogar beim Spielen ist das ganz, ganz wichtig, ja, wenn wir gemeinsam spielen, dass ich eben weiß, okay, ich möchte jetzt zwar Puppen spielen, aber das andere Kind sieht nur die Autos an und wird wahrscheinlich jetzt nicht mit mir Puppen spielen. Weiß ich, okay, dann möchte ich eigentlich mit Puppen zum Beispiel spielen. Oder eben auch ganz wichtig, wenn Kinder etwas erzählen, ja, dass sie dann wissen, okay, wenn ich jetzt im Kindergarten der Kindergartenpädagogin vom letzten Wochenende erzähle, dann muss ich ja auch sagen, dass zum Beispiel Julie der Hund ist und dass es nicht eine Freundin ist. Ja, weil eben dieses Wissen zum Beispiel bei der Pädagogin noch nicht vorhanden ist. Und das eben entwickeln aber Kinder dann erst mit der Zeit, im Laufe der Zeit, und wissen sie eben noch nicht, wenn sie jünger sind.
Danke schon mal für diesen wirklich guten Überblick über die emotionale und soziale Entwicklung bei Kindern. Wir wollen uns jetzt zu unserem eigentlichen Thema widmen, nämlich Kindern im Autismus-Spektrum. Welche Schwierigkeiten zeigen Kinder im Autismus-Spektrum, wenn es um das Themengebiet Emotionen geht? Und wo liegen aber auch mögliche Stärken dieser Kinder, gerade wenn es um die emotionale Entwicklung geht?
Schwierigkeiten im Bereich der Emotionen sind einerseits einmal, das ist eben aufgrund dessen, dass der Blickkontakt der Kinder ja oft nicht vorhanden ist oder auch dieses reaktive Lächeln auf die Bezugspersonen, ist einerseits das natürlich auch, dass eine Verunsicherung bei den Bezugspersonen erzeugt, dazu jetzt auch im Säuglingsalter, aber natürlich auch im Kleinkindalter dann, wo man nicht weiß, was bedeutet das, nimmt das Kind mich wahr oder nicht, ja, das verunsichert einerseits. Natürlich eine große Schwierigkeit ist, so wie ich vorher gesagt habe, dieses soziale Referenzieren, eben dieses mich rückversichern bei den Bezugspersonen, ist es jetzt eine Situation, die Gefahr bringt oder keine Gefahr bringt, wenn ich eben nicht meinen Blick der Person zuwende, dann weiß ich nicht, darf ich da jetzt hingrappeln oder nicht, zum Beispiel, wie eben vorher in dem Beispiel. Der Emotionsausdruck ist oft sehr ungenau. Ja, Gefühle können nicht wirklich ausgedrückt werden. Ganz oft haben die betroffenen Kinder eben, zeigen sie eher negative Gefühle, also Gefühle, die wir eben als negativ betiteln. Wie zum Beispiel Wut, ja, ist ein ganz starkes Gefühl. Auf der anderen Seite eher weniger Freude, ja, was natürlich auch wieder das im Umgang mit den Kindern schwierig macht. Und eben, was gerade die Kinder, wo sie eben auch Schwierigkeiten haben, dass sie auch den Emotionsausdruck der anderen Person nicht wirklich interpretieren können und nicht darauf reagieren können adäquat. Wir haben ja vorher eben unter anderem von der Theory of Mind gesprochen und eben gerade Kinder mit Autismus haben ja hier große Schwierigkeiten, sich wirklich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Auf der anderen Seite, man sagt eben oft, oder man hört immer wieder, ja, Kinder mit Autismus fehlt auch sich wirklich in das empathische Verständnis, also dass sie Gefühle auch wahrnehmen können, andere Personen, und das ist nicht so. Ja, also sie nehmen eben sehr, sehr stark Gefühle von anderen Personen wahr, das kann eine Stärke sein. Auf der anderen Seite können sie aber das, was sie wahrnehmen, nicht wirklich interpretieren oder einordnen, und somit führt das aber dann wieder zu Überforderung. Das heißt, es wäre eigentlich kann eine Stärke sein, aber eben, wenn ich nicht weiß, was mache ich, was bedeutet dieser Gesichtsausdruck beispielsweise von dieser Person, dann tue ich mir sehr schwer, das einzuordnen, und bin dann eben wieder überfordert. Und was vielleicht auch eine Stärke ist, könnte sein, so eine gewisse Willensstärke möglicherweise auch. Ja? Also so dieses, dass ich mich vielleicht dann auch durchsetzen kann, weil ich einen gewissen Wunsch habe und eben weiß, mir ist dieses Bedürfnis, dass ich das mache und ich mich aber nicht hineinversetzen kann, dass vielleicht die andere Person etwas ganz anderes möchte. Somit kann ich dann besser vielleicht auch bei mir bleiben. Ja, es könnte eine Stärke sein.
Sie haben uns vorher schon erklärt, man kann die soziale und die emotionale Entwicklung eigentlich nicht komplett getrennt betrachten, weil die voneinander abhängen. Wo liegen jetzt in der sozialen Entwicklung und im sozialen Miteinander bei Kindern im Autismus-Spektrum Schwierigkeiten? Aber, wie vorher auch umgekehrt die Frage, welche Stärken können diese Kinder in dem Zusammenhang zeigen?
Also einerseits eben wirklich so diese Schwierigkeit, sich in das Gegenüber einzufühlen, was dann zum Beispiel so sein kann, dass sich das Kind, es sind mehrere Kinder und das Kind setzt sich genauso vom Fernseher und registriert aber nicht, dass dahinter auch ein Kind sitzt, das möglicherweise auch Fernsehen will. Und somit die Sicht zum Fernseher versperrt. Ja, das kann sozusagen eine Schwierigkeit sein, ja, dann im sozialen Miteinander auch. Auch dieses Fehlen dieser sogenannten gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokussierung, also der Joint Attention, was ja dann auch schwierig ist, wenn ich mit einem anderen Kind spielen möchte und sich das Kind jetzt auf die Puppe zum Beispiel bezieht und das autistische Kind aber nicht wahrnimmt, dass es da jetzt um diese Puppe geht beispielsweise. Natürlich auch schwierig für die Kinder, dass sie die Perspektiven von anderen nicht berücksichtigen können, dass eben das andere Kind wie gesagt, gerade was anderes spielen möchte oder eine andere Sichtweise auf die Situation hat oder dann auch in Rollenspielen sich nicht so gut hineinversetzen können. Was eben auch eine Schwierigkeit ist, dass Redewendungen nicht so gut verstanden werden oder auch abstrakte Sprache. Also das fordert gerade von uns eben auch, dass sie wirklich sehr klar sprechen, so wie der Frosch im Hals ist eben nicht, ich habe keinen Frosch im Hals, sondern bedeutet, okay, ich muss husten, ja, beispielsweise. Genau, und eine Stärke könnte wirklich so sein, die Ehrlichkeit. Ja, dass eben Menschen mit Autismus sehr ehrlich sind und eben nicht unverblümt dann eben zum Beispiel dann auch zur Pädagogin sagen, deine Brille ist aber nicht schön. Ja, das kann dann halt auch passieren. Aber es ist halt dann eine Ehrlichkeit, so wie sie das eben sehen und empfinden.
Neben Sprichwörtern sind auch informelle soziale Regeln oft eine Herausforderung für Kinder im Autismus-Spektrum. Vor allem diese zu kennen, erkennen und zu verstehen. Können Sie uns anhand von einem Beispiel erklären, was man unter diesen informellen sozialen Regeln versteht und warum sie für Kinder im Autismus-Spektrum so eine Herausforderung darstellen können?
Ja, gerade wie ich vorher gesagt habe, eben so diese deine Brille ist aber heute nicht schön, ja, ist, wir haben so eine gewisse informelle soziale Regel, dass wir manche Dinge nicht aussprechen, dass wir das für uns behalten. Ja. Da sind wir sozusagen sozial darüber übereingekommen und das fällt eben dann wiederum Menschen mit Autismus schwer oder beim Husten sich die Hand vorzuhalten oder dass wir grüßen, wenn wir in den Raum kommen zum Beispiel. Ja, das sind so soziale Regeln, die gelten für uns und das ist eben oft für Kinder mit Autismus nicht nachvollziehbar, weshalb man das machen soll.
Herr Magister Schrattmeier, wenn wir über die Schwierigkeiten von Kindern im Autismus-Spektrum sprechen, fällt auch oft das Wort Flexibilität. Was versteht man unter Flexibilität und warum ist es für Kinder im Autismus-Spektrum oft eine Herausforderung im sozialen Miteinander?
Ja, unter Flexibilität versteht man prinzipiell so die Fähigkeit, sich an Situationen anzupassen. Das ist bekanntlich ja oft ein großes Problem für Menschen mit Autismus, weil jede Veränderung auch viele neue Reize mit sich bringt und dementsprechend auch schwer aushaltbar ist vielleicht oder sehr verunsichert sein kann und auch zu einer Stresssituation führen kann. Neue Angebote haben eben so viele verschiedene neue Informationen, die erst verarbeitet werden müssen und somit betrifft das ja nicht nur jetzt so die kognitive Ebene, sondern ja auch die Gefühlsebene. Das Kind erlebt sich jetzt konfrontiert mit ganz anderen Gefühlen, die da jetzt plötzlich hochkommen, die erst reguliert werden müssen oder kontrolliert werden müssen und die dann auch sehr kräftezehrend oder anstrengend für das Kind sind. Man kann sich so vorstellen vielleicht, dass der Körper oder der Geist dann auch sozusagen auf einem Notfallprogramm arbeitet oder läuft im Sinne der Stressbewältigung und somit irgendwie auch das Einlassen auf eine andere Person gar nicht möglich wird, weil eben das Kind noch so mit dieser Reizverarbeitung beschäftigt ist. Im Alltag zeigt sich das ja oft, so diese Herausforderung, indem dass Abweichungen von bekannten Routinen es schwierig ist für die Kinder, eine andere Therapiezeit zum Beispiel oder wenn jetzt der Ablauf des Tages anders ist, wenn jetzt plötzlich im Unterricht Unterrichtsstunden getauscht werden, weil Lehrpersonen nicht da ist oder Vertretungen da sind oder auch wenn es plötzlich unvorhersehbare Termine sind, die eingehalten werden müssen. Das alles sind Situationen zum Beispiel, die eben solche Stresssituationen auslösen können und dann nicht nur für das Kind selbst eine Herausforderung sind, sondern natürlich auch für die umgebenden Personen. Da ist natürlich ganz wichtig dann, dass sich die Eltern gerade bei planbaren Veränderungen, sage ich mal, auch die Zeit einplanen und genug Zeit einplanen, um auch dem Kind genügend an Regulationsmöglichkeit zu bieten und auch Unterstützung zu bieten, das Kind schon mal vorbereiten auf neue Situationen, damit sich die dann auch irgendwie vielleicht schon wohler fühlen in der Situation, aber auch, dass man dann so eigene Ansprüche zurückstellt oder auch diese Erwartung, weil jede Art des Stresses der Eltern überträgt sich in solchen Situationen natürlich auch noch zusätzlich auf das Kind. Und wenn die Eltern hier sehr fordernd sind und wenig auf das Kind eingehen können, dann ist das noch einmal eine zusätzliche Belastung für das Kind.
Bevor wir uns jetzt gleich der emotionalen und sozialen Förderung widmen wollen, hätte ich noch eine abschließende Frage. Wie erkennt man jetzt alle diese Herausforderungen, die Sie geschildert haben, sowohl im Bereich der Flexibilität, im sozialen Miteinander, aber auch in der Emotionserkennung, im diagnostischen Prozess? Wie zeigen sich diese und worauf achten Sie als Therapeutinnen da besonders?
Ja, wie gesagt, so eine flexible Anpassung ist im Alltag eigentlich ständig gefordert von uns. Ich habe vorhin schon einige Dinge angesprochen, Terminverschiebungen, aber auch vielleicht veränderter Speiseplan und so weiter. Hier sehen wir das natürlich auch in dem diagnostischen Prozess so, dass wir es einerseits selber beobachten können in einer Einzelsituation oder vielleicht bekommen wir das auch geschildert von Pädagoginnen oder auch anderen Betreuungspersonen, viel auch durch die Informationen natürlich der Eltern aus dem Alltag, aber auch natürlich in Diagnoseverfahren wird das abgebildet, wenn Kinder jetzt auf emotionales oder wie Kinder auf emotionale Bilder zum Beispiel reagieren, ob sie Bildkarten betrachten und benennen können, ob sie Gefühle benennen können oder ob sie auch Situationen von Bildern erfassen oder erklären können, beispielsweise falls Sprache überhaupt da ist. Was wir dann beobachten können, sind entweder starke Stimmungsschwankungen, also so im Bereich der Emotionen sehen wir eher so diese überwältigenden Gefühle im Alltag, dass das Kind entweder durch positive Reize auch vielleicht übererregt ist oder einen sehr hohen, schnellen Affektanstieg zu beobachten ist, zum Beispiel wenn das Kind konfrontiert ist mit Frustration oder wenn eine Grenze gesetzt wird, dass sozusagen hier dann auch das starke Gefühl im Vordergrund steht, dass man mal vorher überhaupt wieder regulieren muss, bevor es überhaupt wieder zu einem Kontakt mit der gegenüberliegenden Person dann kommen kann. Das zeigt sich ja oft dann im Flattern der Hände, so dieses ganze Stereotypen-Verhaltensweisen, aber teilweise auch in Autoaggression oder in anderen Regulationsversuchen, dass das Kind irgendwie besonders hüpft oder irgendwie besonders aktiv wird und herumläuft. Wir sehen es natürlich auch so, dass Kinder im Spielverhalten dann vielleicht wenig Reaktionen zeigen. Einerseits so, wenn sich das Kind selber vielleicht wo auch anstößt, dass es auch sich nicht zu der Bezugsperson wendet oder auch umgekehrt, dass es auch wenig empathische Reaktionen auch zeigt, im Sinne, dass es jemanden tröstet oder auch im freien Spiel oder im Puppenspiel versucht, irgendwie die Puppe zu trösten, wenn wir da eine weinende Puppe spielen beispielsweise. Im Sozialverhalten, im Alltag isolieren sich diese Kinder dann oft sehr viel und das ist natürlich sehr auffällig für die Umgebung, weil sie eben wenig Blickkontakt zeigen und sich vielleicht auch immer mehr zurücknehmen und eben nicht mit anderen Kindern spielen und eher den Spielmaterialien, an den Materialien interessiert sind, als jetzt an der Interaktion oder an dem gemeinsamen Austausch auch mit diesen Spielgegenständen.
Frau Magistra Seibel, wir haben es in der Einleitung bereits gehört, Sie arbeiten schon seit Jahren mit Kindern im Autismus-Spektrum, sind auch schon sehr lange hier bei uns im Autismuszentrum Sonnenschein. Umso mehr freut es mich, dass Sie heute hier sind, um nicht nur Ihr Wissen, sondern auch Tipps und Tricks zu teilen. Deswegen gleich meine erste Frage: Welche Tipps haben Sie zur Förderung der emotionalen Entwicklung bei Kindern im Autismus-Spektrum, vor allem im Hinblick auf das Benennen der eigenen Gefühle, aber auch das Erkennen von Gefühlen bei anderen?
Also was ganz, ganz wichtig ist, um eben die Emotionen, die Gefühle fördern zu können, vor allem ist einmal das Benennen der Gefühle, und zwar, dass ich als Bezugsperson einerseits sehe ich, wie geht es dem Kind, empfinde es gerade Freude, ist es Ärger, ist es Wut, dass ich ihm hier eben die Worte gebe auch, aber auch, dass ich selber als Bezugsperson zum Beispiel sage, das mache, jetzt bin ich verärgert, jetzt bin ich wütend, jetzt bin ich traurig, eben um auch hier dem Kind einerseits eine Möglichkeit zu geben, an einem Role Model zu sehen, wie sieht das aus. Und dann gibt es eben auch Regulationshilfen, wie zum Beispiel, oder eben Darstellungshilfen, wie Smileys, Gefühlsbarometer, Gefühlsuhren. Da gibt es ganz, ganz nette Dinge wie eine Dino-Uhr. Es gibt auch eben, wo man eben dann einstellen kann, wie geht es dem Dinosaurier heute, und das sozusagen für sich selber dann auch. Natürlich Gespräche führen, ja, wo man eben auch erklärt, in welche Situationen freut man sich, wann ist man traurig, wann ist man möglicherweise wütend. Eben wirklich so hier auch Emotionswissen vermitteln. Was sich immer ganz gut eignet, sind auch so Gespräche beim Abendessen oder beim Zu-Bett-Gehen, ja, wie war der Tag heute, wie ist es mir heute gegangen, und wo eben auch gerade die Bezugspersonen oder vielleicht wenn Geschwister da sind, auch eben erklären, was war heute, was hat mir besonders gut gefallen, wann habe ich mich gefreut, wann war ich vielleicht auch traurig, also hier wirklich immer wieder dieses Emotionen oder ja, das Befinden sozusagen mit einzubringen. Auch Spiegel zum Beispiel verwenden, sich vor den Spiegel stellen und Emotionen darstellen, ja, wie sieht das aus, wenn ich fröhlich bin, wenn ich ängstlich bin, wenn ich traurig bin. Ebenso gibt es eben auch hier wieder Spiele, es gibt auch so Mimikspiele, die man mit den Kindern spielen kann, die eigentlich so Kindern ganz Freude bereiten auch. Ja. Es geht auch um das Erkennen von Gefühlen bei anderen, wie ich eben das fördern kann, eben wie ich vorher auch schon gesagt habe, eben gerade bei mir selber eben auch ansprechen, wie geht es mir gerade, welches Gefühl empfinde ich gerade. Aber hier eben auch wieder zum Beispiel, man kann Gefühlspantomime spielen, Gefühle darstellen lassen, erraten lassen, das sind Möglichkeiten. Oder auch, dass man wirklich so mal sehr übertrieben spielt, okay, wenn ich traurig bin, wie gehe ich da, wie ist da die Gangart, wie sieht da mein Gesicht aus, also wirklich mit Mimik, Gestik das auch eben darzustellen und da durchaus auch ein Bild draus zu machen, ja, dass es auch wirklich lustig ist für die Kinder und auch wirklich Freude macht.
Wir haben vorher schon über die Theory of Mind und deren Wichtigkeit gesprochen. Wie kann man die jetzt konkret fördern?
Also bei jüngeren Kindern, eben wie erwähnt, einerseits einmal durch das Benennen eigener Gefühle, durch Bilderbücher, aber auch durch Gefühlskarten beispielsweise, auch Situationen nachspielen, Rollenspiele bei Kindern im High-Functioning-Bereich. Dann gibt es so sogenannte False-Belief-Aufgaben. Das ist beispielsweise, die Familie sitzt am Tisch und draußen scheint die Sonne und sie sitzen beim Frühstück und dann überlegen sie, dass sie rausgehen, und in der Zwischenzeit sie haben nicht darauf geachtet, hat es zu regnen begonnen und die Familie geht dann ins Vorzimmer und es hängt da die Regenjacke und darüber liegt der Sonnenhut und was wird die Familie anziehen? Ja, also solche, und dann, okay, die Familie weiß ja nicht, es hat zu regnen begonnen, also eigentlich, sie werden den Sonnenhut aufsetzen und anziehen und eben Kinder mit Autismus würden da eventuell eben sagen, na, das Regengewand, weil es regnet, ja. Aber so eben hier erklären, aber die Familie, die weiß ja noch nicht, dass es eben jetzt regnet, sondern hat ja noch die Sonne gesehen. Und eben durch solche Aufgaben zum Beispiel, die sich auf meinen auch näher zu bringen, dass eben andere Informationen, die Familie hat andere Informationen und deswegen wird sie anders handeln. Was ganz, ganz wichtig ist aber auch, dass bei all diesen Dingen, die wir hier auch besprechen, auch bei der Theory of Mind, dass es eine sehr hohe Anpassungsleistung von den Betroffenen braucht auch. Und dass es wirklich auch etwas ist, das sozusagen geübt wird, das wird gelernt, aber braucht auch im Alltag immer wieder dieses Mitdenken und ich muss mich hineinversetzen. Also etwas, was vielleicht für mich ganz selbstverständlich ist, ist eben gerade für Menschen mit Autismus wirklich eine hohe Anpassungsleistung und ist sehr, sehr anstrengend auch.
Herr Magister Schrattmeier, auch Sie haben jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum. Welche Tipps haben Sie zur Förderung der sozialen Entwicklung und können Sie uns das vielleicht anhand von Beispielen aus Ihrer therapeutischen Arbeit erklären?
Ja, wichtige Voraussetzung für die soziale Entwicklung ist einerseits so die Fähigkeit, die Sinneseindrücke, die mal halt sinngebend zu verarbeiten. Das können wir insofern gut unterstützen, indem wir auch verschiedenste Reize kombiniert anbieten, indem wir auch, wenn wir das Kind angreifen, berühren, das mit Stimme begleiten, indem wir auch Körperkontakt herstellen über Sing, Klatsch, Bewegungsspiele zum Beispiel. Aber auch bei den älteren Kindern, sofern sie das noch akzeptieren, ist Körperkontakt da auch ein wichtiger Zugang, sodass wir immer mehrere Informationen auf unterschiedlichsten Sinneskanälen gleichschalten, sozusagen gleichzeitig auch anbieten. So die weitere Grundvoraussetzung ist eigentlich so die Fähigkeit, dass sich das Kind als eigenständige Person wahrnimmt. Das heißt, alles, was in Richtung Förderung der Selbstständigkeit, der Selbstwirksamkeitserfahrung geht, ist hier eine große Unterstützung, dass wir prompt und angemessen reagieren auf die Äußerungen des Kindes, nicht nur mit Motivation oder mit Lob und Anerkennung, sondern wirklich jede Art des Emotionsausdrucks auch direkt wiedergeben, indem wir, so wie auch es schon beim Säugling ist, die Affekte auch widerspiegeln, indem wir sie benennen, wie die Kollegin gesagt hat. Das hilft auch ungemein einmal, dass das Kind einen Bezug überhaupt zu sich selber bekommt und zu seinem Körper und auch so zu seinen eigenen Emotionen. Hier ist auch das Thema der Beachtung der Körpersignale ganz entscheidend, dass wir immer darauf achten, wie viel wollen wir jetzt das Kind gerade auch fördern und fordern und wo geben wir dem Kind auch wieder eine Pause, um auch die Reize, die wir auch setzen, gut verarbeiten zu können. Weil wir tendieren dann oft, dass wir, wenn wir auch eine positive Reaktion vom Kind bekommen, dass wir noch weitermachen möchten, dass wir noch weiter animieren möchten, dass noch einmal den gleichen Zustand oder die Freude noch einmal erleben möchten, weil wir auch hier selber merken, wie angewiesen wir auf diese soziale Rückversicherung sind oder auf diese Reaktion, auf diese emotionale Reaktion des Kindes, wie angewiesen wir darauf sind oder wie wichtig das im Alltag ist. Und wenn wir aber dem Kind nicht diese Pausen ermöglichen, hier auch diese Eindrücke immer wieder zu verarbeiten, so würden wir auch hier das Kind überfordern und es würde eher zu einer Überstimulation kommen. Das heißt, Reizverarbeitung braucht immer hinterher eine Pause. Wir geben ein Angebot und schauen dann, wie reagiert das Kind darauf, indem wir es gut beobachten. Gibt es jetzt Spannungszeichen? Das wären zum Beispiel so die angespannten Hände oder versucht es sich schon zu regulieren, indem es dann zum Beispiel die Hände zum Mund führt oder irgendwie andere Dinge in den Mund steckt, vermehrte Speichel oder ob es sich schon abwendet mit dem Blick oder überhaupt schon weglaufen will. Also all diese Dinge sind sehr entscheidend, dass wir sehr sorgsam auch diese Reaktion des Kindes aufnehmen und es nicht zu einer Überforderung kommt. Die Fähigkeit natürlich, die auftretenden Affekte zu regulieren, hängt, wie schon erwähnt, ganz stark mit uns selber als Gegenüber zusammen, dass wir das für das Kind, das es noch nicht kann, auch diese Dinge benennen, dass wir jetzt das nicht abtun oder nicht nur ablenken wollen von diesen Emotionen, sondern dass es ganz klar ist, dass diese Emotion auch sein darf und dass wir das Kind in dieser Emotion auch begleiten und betreuen und sozusagen da wieder durchbringen. gerade bei sehr starken Gefühlen ist es ja so, dass wir das auch selber schlecht aushalten, wenn Kinder vielleicht dann sehr aufgeregt sind oder sehr krantig reagieren. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass das Kind über unsere Co-Regulation, über unsere Mithilfe, da auch einen Weg findet, dass das Kind selber auch mit diesen starken Gefühlen klarkommt. Und das gelingt eben, indem wir es einerseits irgendwie ernst nehmen und uns darauf beziehen und auch irgendwie vielleicht sogar übersetzen mit dem Körper, dass wir auch irgendwie diesen Zorn und diesen Ärger durch Stampfen, durch Strampeln auch wirklich hörbar machen und dann auch gemeinsam einen Weg finden, indem wir es leiser werden lassen zum Beispiel oder irgendwie weniger machen. Dann kann das Kind sich sozusagen eine Regulationshilfe von außen hier auch holen.
Wie kann die Flexibilität im sozialen Miteinander bei Kindern im Autismus-Spektrum gefördert werden?
Ja, also wir haben gute Erfahrungen in der Therapie, aber auch irgendwie so in den Gruppen, in der Einzeltherapie und in den Gruppen gemacht, indem wir halt gleichbleibende Prozesse oder Routinen oder auch gleichbleibende Spiele und Gewohnheiten immer in geringem Maße verändern, sodass sich das Kind auch wieder darauf einstellen kann, aber auch immer wieder zurückkommen an die bekannte Spielform oder auch an die bekannte Routine. So ist es leichter verträglich fürs Kind einerseits und es kann diese unterschiedlichen Veränderungen eigentlich leichter tolerieren. Natürlich ist auch positive Verstärkung in neuen Situationen hilfreich. Das Kind, das jetzt was macht, was es zum ersten Mal macht, was sonst eher ungewöhnlich ist, vielleicht mit Lob und Anerkennung auch reagieren, sodass das Kind auch hier animiert ist, noch einmal irgendwie sich darauf einzulassen. Wichtig sind schon immer wieder auch so sicherheitsgebende Gegenstände als Regulationshilfe, dass wir die auch zulassen, gerade in Situationen, wo wir in eine neue Situation mit dem Kind kommen, dass das Kind etwas mit hat, was ihm vertraut ist, wo es irgendwie sich auch damit regulieren kann, sei es jetzt irgendein Tuch, wo es ist, dass es zum Kauen oder zum als sensorischen Reiz in den Händen braucht oder es andere Spielmaterialien auch mit hat, die genau für diese Stresssituationen sozusagen auch wieder eine Regulationshilfe darstellen. In den Gruppen ist es oft so, dass wir dann auch kleine Veränderungen hinsichtlich der Platzwahl mal ausprobieren. Was sehe ich dann? Wo schaue ich hin? Was beobachte ich von der anderen Position aus zum Beispiel? Und die Flexibilität wird auch natürlich gefördert im Sinne der Wechselseitigkeit im Spiel. Einmal bin ich dran, einmal bist du dran und dann vielleicht bin ich dann sogar zweimal hintereinander dran bei einer Situation oder ich spiele jetzt eine längere Sequenz und dann spielt das Kind wieder. Das sind auch so Momente, wo die Flexibilität einerseits gefordert ist, aber andererseits natürlich auch dementsprechend auch gefördert wird.
Und wie können wir jetzt versuchen, die Interaktion von Kindern im Autismus-Spektrum mit anderen Kindern zu fördern? Und macht es Sinn, das mit dem Kind alleine zu üben? Oder können auch Gruppensettings vielleicht auch mit anderen Kindern im Autismus-Spektrum hier hilfreich sein?
Also bei Kindern im Autismus-Spektrum ist es schon so, dass zunächst mal eine Einzeltherapie sehr sinnvoll erscheint. Weil gerade wenn eben diese Fähigkeiten noch nicht entwickelt sind, dass das Kind sich als eigenständige Person erlebt oder überhaupt noch erst so mit der Sinneswahrnehmung beschäftigt ist und mit der Verarbeitung dieser Sinnesreize, ist es schon sehr von Vorteil, wenn wir uns unmittelbar und ganz direkt dem Kind zuwenden können, um ihm ganz prompt reagieren zu können und dem Kind da die Regulationshilfe auch von außen anbieten zu können. Sobald das Kind aber, wir merken auch, dass es sich mehr an der Umgebung interessiert ist oder auch an anderen Personen, wenn wir uns als Spielpersonen oder als Spielpartner schon einbezogen fühlen, oder auch schon mal überhaupt wahrgenommen fühlen mit eigenen Bedürfnissen und dass das Kind mal auf uns zukommt, uns was überreicht und erkennt, ah, da ist jemand, der spielt jetzt vielleicht auf andere Art und Weise mit mir, dann macht es natürlich auch Sinn, die Kinder in eine Gruppe auch zu nehmen und zunächst einmal eher in eine Kleingruppe, damit wir da noch viel Unterstützung geben können und später halt dann auch vielleicht in größeren Gruppen. Ich spreche jetzt von eher den sehr basalen autistischen Kindern. Natürlich die Kinder, die im High-Functioning-Bereich sind und so weiter, für die ist natürlich auch die Gruppe von vornweg schon einmal ein gutes Lernfeld, um auch da Interaktion mit anderen wirklich zu erfahren, zu trainieren, aber auch irgendwie so zu erleben in erster Linie.
Also gerade so in der Interaktion mit anderen Kindern kann man Kinder auch unterstützen, indem man zum Beispiel anfangs, dass die Kinder nebeneinander im gleichen Raum spielen. Gerade jetzt, wenn ich jetzt an Kindergärten beispielsweise denke, und die Unterstützung von autistischen Kindern, dass eben zunächst einmal, wenn das Kind sehr viel mit der Bezugsbetreuerin am Tisch sitzt, dass dann mal sich ein zweites Kind in der Nähe dazusetzt. Oder dass man dann zum Beispiel auch etwas macht, wo mehrere Kinder oder zwei Kinder gemeinsam an einer Sache arbeiten, aber trotzdem für sich. Sie machen gemeinsam ein Bild beispielsweise. Oder eben ja, am gleichen Gymnastikball trommeln oder auf die gleiche Trommel trommeln. Eben hier gibt es schon ein Nebeneinander, aber noch eben kein Miteinander. Und eben auch, gerade auch begleitet durch Erwachsene, eben in der Interaktion, dass eben auch das Verhalten von den Kindern auch verbalisiert wird. Ja? Also weshalb macht jetzt das Kind im Autismus-Spektrum, zeigt das dieses oder jenes Verhalten, zum Beispiel auch für Kinder, gerade die nicht im Autismus-Spektrum sind, dass sie noch verstehen, aha, was steckt dahinter. Oder aber eben auch, dass das Kind im Autismus-Spektrum dann auch weiß, okay, wieso handelt jetzt das andere Kind so und so.
Ja, wir können dem Kind dabei helfen, indem wir Äußerungen wiederholen oder auch unsere Beobachtungen formulieren für das Kind. Aha, ich glaube, kann es sein, dass du gerade wütend bist. Du schaust jetzt ganz böse drein, hat dich was verärgert, oder man kann übersetzen, schau mal, der hat dich jetzt gerade was gefragt, du könntest den wie nochmal anschauen oder eine Antwort geben, der wartet schon darauf, dass wir sozusagen diese soziale Situation und diese informellen Regeln, dass wir uns auch anschauen während des Gesprächs, dass wir immer da auch eine konkrete Anleitung geben und auch dem Kind vielleicht auch tatsächlich aktiv ganz konkrete Sätze anbieten. Darf ich auch mal den Ball haben oder dergleichen?
Frau Magistra Seibel, Sie haben uns vorher schon erzählt, dass wir alle bewusst oder unbewusst nach bestimmten sozialen Regeln leben. Und dass aber gerade Kinder im Autismus-Spektrum Schwierigkeiten haben, diese Regeln zu befolgen oder diese Regeln zu verstehen. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, wie wir Kinder im Autismus-Spektrum unterstützen können, die verschiedenen sozialen Regeln, die es gibt, zu erkennen und zu verstehen?
Ja, zum Beispiel, es gibt hier Stärkekarten, sogenannte Stärkekarten, kann man mit den Kindern machen. Und da macht es immer wieder Sinn, gerade wenn man mit Kindern im Autismus-Spektrum arbeitet, dass man hier auch die Sonderinteressen der Kinder einbezieht. Also wenn zum Beispiel sich ein Kind ganz besonders für Superhelden interessiert, für Superman, dann macht man möglicherweise eine Stärkekarte mit einem Superman, der rempelt jemand an, stößt jemand an und entschuldigt sich dann. Also da geht es wirklich so darum, okay, was muss man machen, und genau das soll das Kind dann erinnern, ah, okay, wenn ich an jemand anstoße, dann entschuldige ich mich. Ja? Immer eben ganz, ganz wichtig ist ja immer wieder auch Visualisierungen. Ja? Also dass man wirklich Karten hat, Bildkarten oder kurze Regeln, die man aufschreibt und die Kinder irgendwo sehen, die sie mithaben können, um hier wirklich so diese informellen Regeln auch, ja, dass sie bewusster in den Alltag mit einbezogen werden können.
In diesem Zusammenhang werden auch oft Social Stories eingesetzt. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was sind diese Social Stories, was können wir uns darunter vorstellen und wie werden sie bei Ihnen eingesetzt?
Social Stories sind Geschichten, die jetzt helfen sollen, dass Fähigkeiten gerade im sozialen Bereich, dass die Kinder sie besser damit umgehen können, sie besser bewältigen können. Und es geht in erster Linie geht es hier um soziale Interaktionen. Zum Beispiel soziale Ängste, Unsicherheiten sollen abgebaut werden, sollen verringert werden. Und das soll eben den Kindern auch helfen, dass sie wirklich auf alltägliche Vorkommnisse vorbereitet werden. Also beispielsweise, wenn die Kinder immer wieder Angst haben, wenn sie mit dem Bus fahren. Gerade Busfahren ist so eine Situation, die ist immer anders. Ja, wir haben viel von der Flexibilität gesprochen vorhin. Man weiß nie, wo sitzt welches Kind. Selbst wenn ich mit dem Schulbus abgeholt werde und da vielleicht dann nur 9 Kinder mit dem Schulbus mitfahren, kann es sein, dass einmal der Milan auf dem rechten Sitz sitzt und der am nächsten Tag auf der anderen Seite. Und dass man hier zum Beispiel mit einer Social Story, das sind eben so wie kleine kurze Comics, kann man mit Strichmännchen machen und mit Sprechblasen, wo eben dann sieht, aha, okay, ich steige in den Bus ein, dann grüße ich mal, dann sehe ich mich um, wo ist ein Platz fährt, dann setze ich mich hin, und dass man das wirklich so mit diesen Bildkarten beschreibt und eben auch immer wieder so vorgibt, okay, was werden die Kinder antworten vermutlich, wenn ich einsteige, was sage ich, wenn ich einsteige, und hier die Kinder so zu unterstützen. Ja, vielleicht noch zu den Social Stories, dass sie werden eben auch gerade in verschiedenen therapeutischen Programmen eingesetzt und können wirklich Kinder ganz gut unterstützen, auch jetzt im Alltag, wenn das Kind dann weiß, okay, wenn ich zum Beispiel meinen Teddybär nicht finde, dann frage ich meinen Eltern, und dann immer wieder auch dieses, gerade bei den Social Stories ist auch ganz wichtig, dieses positive Ende. Also es geht dann gut aus. Ja, ich finde meinen Teddybär wieder, oder ich komme dann in der Schule an und dort ist dann eben die Lehrkraft, die mich in Empfang nimmt. Ja, das ist eben ganz wichtig, auch ein wichtiger Punkt.
Kommen wir noch kurz zu einem anderen Thema, und zwar dem Thema Selbstwert. Welche Bedeutung hat der Selbstwert und warum ist es insbesondere bei Kindern im Autismus-Spektrum so wichtig, diesen zu fördern?
Ja, Kinder und besonders Jugendliche erleben sich ja oft als anders, also Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum, oft eben auch als nicht dazugehörig. Und es besteht ja sehr wohl auch sehr oft der Wunsch nach Freundschaft. Nur eben oft die Unsicherheit, wie kann ich jetzt wirklich Beziehungen anbahnen, was muss ich tun? Und erleben dadurch mitunter auch eine gewisse Minderwertigkeit. Ja, nicht wissen, wer bin ich, was macht mich aus und die anderen sind anders. Ich merke, irgendwie gehöre ich nicht dazu. Gerade der Selbstwert ist aber ganz wichtig für das Erleben, ja, von Selbstvertrauen, für das emotionale Empfinden. Auch, dass ich mir Dinge zutraue, eben etwas zu machen, etwas Neues auszuprobieren, auf andere eben auch zuzugehen. Und ganz wichtig ist hier eben wirklich immer wieder zu sagen, du bist richtig, wie du bist. Ja, also der Satz, ich bin richtig, wie ich bin, ist ganz, ganz wichtig. Auch dieses Wissen darüber vermitteln, was macht mich aus. Ja, das auch mit den Kindern durchaus zu besprechen auch oder eben auch wirklich so die Diagnose zu besprechen auch. Weshalb bin ich anders? Ja, eben auch das Wissen darüber, was macht mich anders und wo bin ich aber trotzdem genauso wie alle anderen. Auch zu wissen, was mag ich. Ja, ganz, ganz wichtig, das mit den Kindern. Was magst du, was magst du nicht? Mindestens genauso wichtig. Was kann ich nicht? Und wenn ich etwas nicht kann, das ist eben nicht schlimm, nicht tragisch ist, sondern wo kann ich mir Unterstützung holen? Ja, wenn ich jetzt eben wirklich, ich weiß nicht genau, ich möchte gern mit einem Mitschüler befreundet sein, weiß aber nicht genau, wie soll ich da tun? Ja? Wo kann ich hingehen? Wen kann ich fragen? Wer kann mir helfen? Ja, also das eben auch vermitteln. Und das hilft dann natürlich auch meinem Selbstwert, wenn ich merke, okay, ich bin auch selbst wirksam, ich kann auch selbst was bewegen, ich kann selbst was machen und ich kann auch selbst für mich einstehen. Und ich weiß aber eben auch, wo ich fragen kann, wenn ich wo nicht weiter weiß.
Ein möglicher Ansatz zur emotionalen und sozialen Förderung ist auch die Musiktherapie. Herr Magister Schrattmeier, Sie arbeiten als Musiktherapeut im Autismuszentrum Sonnenschein. Können Sie uns einen kurzen Einblick geben, was versteht man unter Musiktherapie und welche Ziele verfolgt sie?
Ja, Musik hat ja bekanntlicherweise eine sehr starke Wirkung auf die Emotion. Das erleben wir bei diversen Filmen, wenn wir uns die anschauen. Sie kann eher Spannung erzeugen oder sie kann auch beruhigen und hat somit auch immer ständig einen Einfluss auf unseren Körper und auch auf die Motorik und kann deswegen auch genutzt werden eben zur Regulation von Spannungszuständen beispielsweise oder auch, dass wir in die Aktivierung kommen. Musiktherapie ist eine ausdrucksfördernde Therapieform und auch ein eigenständiger Gesundheitsberuf und wird für Menschen jeden Alters auch angeboten. Hier werden ganz viele verschiedenste Instrumente auch eingesetzt im Therapieraum, die leicht zu spielen sind, auch von der Beschaffenheit unterschiedlich sind und somit auch zu einem Explorieren, also zu einem Ausprobieren auch einladen. Für uns ist immer besonders wichtig, dann auch zu schauen, wie verwendet das Kind die Instrumente, kann es diese schon als eigenen Klangerzeuger erkennen oder ist es rein nur an der sensorischen Beschaffenheit der Instrumente auch interessiert oder nimmt es die Instrumente sogar, um in Kontakt mit dem Therapeuten zu treten, im Sinne eines nonverbalen Dialoges zum Beispiel, dass wir erkennen, einmal spiele ich, dann höre ich wieder die Töne vom Gegenüber. Das kann natürlich schon einmal ein wesentlicher Hinweis auch sein auf den Entwicklungsstand des Kindes und dementsprechend auch uns Hinweise geben auf die Interventionen, die wir dann auch setzen. In der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum ist es besonders wichtig oder so das Hauptziel eigentlich die Förderung der Beziehungsfähigkeit, weil gerade erst dann, wenn sich die Person ja erst einmal überhaupt sich der eigenen Person bewusst ist und dem eigenen Erleben bewusst ist, erst dann kann ich mich ja dem Gegenüber erst zuwenden. Und daran arbeiten wir in der Musiktherapie sozusagen hauptsächlich, dass das Beziehungsgeschehen für uns im Mittelpunkt ist. Wir experimentieren, wir improvisieren, wir spielen mal für das Kind in der Musiktherapie und schauen auch, wie reagiert das Kind darauf, geben da auch wieder diese Pausen, um zu schauen, wendet es sich vielleicht uns schon auch zu oder zeigt es einmal einen Blickkontakt oder reagiert es, indem es selber aktiv wird und ein Instrument zum Beispiel spielt. Ganz zentral ist auch im Autismusbereich sozusagen hier in der Musiktherapie die Affektregulation als wichtiges Ziel, Das heißt, gerade über dieses nonverbale Geschehen, dass wir gemeinsam musizieren oder auch vielleicht sogar nur auch vertonen, was wir beobachten beim Kind, sei es jetzt die Agitiertheit oder dieses Herumlaufen oder sei es vielleicht auch so dieser starke Impuls oder der starke Affekt, die Notlage, in der sich das Kind befindet, sodass wir das auch aufgreifen, mal hörbar machen und ausgehend davon eine Spielform entwickeln, wo wir dem Kind auch hier wieder in der Regulation helfen, indem wir das Tempo zum Beispiel verringern oder indem wir beispielsweise auch von der Dynamik leiser werden und somit auch sehen, hat das einen Effekt auf das Kind. Oder vielleicht kommt es auch dann noch einmal in einer zweiten Schleife noch einmal, dass diese starken Gefühle wieder hochkommen und wir wieder unterstützen in der Regulation der Affekte.
Wie wirksam zeigt sich Musiktherapie Ihrer Erfahrung nach bei Kindern im Autismus-Spektrum?
Musiktherapie lässt sich natürlich wie jedes Beziehungsgeschehen sozusagen schwer messen. Das ist ja ähnlich auch wie in der Psychotherapie so, dass es da wenig direkt evidenzbasierte Studien gibt. Glücklicherweise gibt es zumindest ein bisschen was mittlerweile auch schon. Und zum Beispiel 2020 aus einem HTA-Gutachten ist hervorgegangen, die Wirksamkeit der Musiktherapie ist da untersucht worden, unter anderem auch bei Kindern oder bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung, wo klare Hinweise darauf sind, so Verbesserungen in der sozialen Interaktion, auch dass Kinder oder Jugendliche auch mehr Initiative auch zeigen, mehr den Kontakt treten, auch Blickkontakt sich irgendwie erweitert. Und das beobachten wir hier im Zentrum natürlich auch, dass gerade auf der Elternseite auch ein größeres Verständnis dann auch da ist für das Kind, dass die Eltern feinfühliger vielleicht auch reagieren auf die Äußerungen des Kindes und sich da auch die Eltern-Kind-Situation dadurch verbessert. Es gibt auch 2014 eine Cochrane-Interview zum Autismus-Spektrum-Störung, die auch hier eine Verbesserung nachgewiesen hat, gerade hinsichtlich sozialer, emotionaler Gegenseitigkeit, so dieses Abwechseln zum Beispiel oder die Verbesserung in der verbalen Kommunikation, auch im sozialen Interagieren oder auch in der Adaption, dass das Kind auch flexibler wird oder sich auch besser einstellen kann. Ich erlebe es sehr oft so, dass schon im Verlauf der Therapieprozesse es so deutlicher wird, das Kind zeigt mehr, eben auch mehr an Eigeninitiative, es nimmt Kontakt auf, es sucht einmal auch so den Blick zum Therapeuten oder zum Klang und darüber entsteht sozusagen auch ein Austausch einmal auf der nonverbalen Ebene. Und gerade wenn die Sinneseindrücke oder die Sinnesreize auch kombiniert angeboten werden, kommt es oft einmal zu einem vermehrten Lautieren oder auch so einem Beginnen der Sprache.
Im Laufe unseres heutigen Gesprächs haben wir sehr oft über die Wichtigkeit von Bezugspersonen für Kinder im Autismus-Spektrum gesprochen. Deswegen meine abschließende Frage: Welche Rolle nehmen Eltern im Rahmen der Therapie ein und warum ist die so wichtig?
Die Eltern nehmen im Rahmen der Therapie eine ganz wesentliche Rolle ein. Das ist eben gerade bei uns im Zentrum sind ja die Eltern auch immer mit dabei bei den Therapien. Gerade eben im Hinblick auf die Regulation von Gefühlen. Ja, also das ist etwas, was wir haben es eingangs erwähnt, die Eltern sind oft mit dem fehlenden Blickkontakt, mit dem fehlenden Reagieren der Kindern auch wirklich überfordert, beziehungsweise es herrscht ein Missverständnis. Und hier eben angeleitet zu werden, beziehungsweise zu sehen, jetzt gerade wenn wir jetzt an die Musiktherapie denken, auch zu sehen, wie kann ich noch auf das Kind reagieren, dass das Kind dann möglicherweise auch tatsächlich dann auch mal auf mich reagiert, vielleicht nicht mit Blickkontakt, aber auf eine andere Art und Weise, ist das für die Eltern ganz, ganz wichtig und wesentlich und vor allem auch, dass sie auch gerade in der emotionalen Förderung auch die, dass sie das jetzt auch zu Hause machen, ja, dass sie auch zu Hause so mit dem Kind umgehen und hier eben wirklich so ein Role Model haben, okay, was muss ich tun, ja, in dieser oder jener Situation, weil nur so kann ich dann wirklich auch über die Zeit auch wirklich so diese emotionale, sozial-emotionale Entwicklung auch hier unterstützen, wenn es ganz, ganz viele Erfahrungen gibt, in denen eben auf das Kind entsprechend eingegangen wird, in dem eben, sei es jetzt durch Kitzeln oder eben, dass Gefühle der Kinder aufgenommen werden, dass die Eltern eben hier auch sehen, wie kann ich eben zum Beispiel mit dem starken Gefühl der Wut umgehen, was kann ich noch machen, als unter Stress zu geraten, ja, sondern hier zum Beispiel ruhig bleiben zu können. Also somit ist es ganz, ganz wichtig, dass die Eltern hier mit dabei sind.
Ja, und wir versuchen die Eltern ganz viel auch zu ermutigen, auch wenn jetzt die wenig Reaktion von seitens des Kindes kommt, dass sie auch trotzdem immer wieder Beziehungsangebote setzen. wenn wir uns immer davon abhängig machen, sozusagen von ich möchte jetzt ein Lächeln zurückhaben und werde immer auch enttäuscht in dieser Situation, weil das eben so wenig vielleicht dann kommt in diesem Moment oder auch noch nicht vom Kind ausgehend kommt oder auch nicht kommt als Reaktion von einer Intervention oder von einem Spiel, das ich mit dem Kind machen möchte, dann werde ich mich vielleicht eher zurückziehen in meinem Beziehungsangebot. Wenn ich aber irgendwie das unabhängig versuche, unabhängig zu machen und immer wieder auch mir klar mache, ich fördere das Kind jetzt, indem ich mich ihm zuwende, indem ich auch Dinge aufgreife, die vom Kind kommen, indem ich auch Dinge formuliere, die vom Kind kommen oder auch wiederhole und sei es nur irgendwelche Laute oder irgendwelche kurzen Silben, die vom Kind kommen, da fühlt sich ja das Kind auch sozusagen gesehen und bestätigt und das ist mitunter auch so der erste Schritt in Richtung Interaktion, wenn wir diese Dinge aufgreifen und immer wieder auch dem Kind rückmelden und immer wieder neue Angebote setzen.
Vielen, vielen Dank, Frau Magistra Seibel und Herr Magister Schrattmeier, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen und uns einen Einblick in die Welt der Emotionen bei Kindern im Autismus-Spektrum gegeben haben. Vielen Dank auch an Sie, liebe HörerInnen, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie keine weiteren Folgen verpassen wollen, vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder Ihre bevorzugten Podcast-App bewerten könnten. Sollte dies Ihre erste Folge unseres Podcasts gewesen sein, erwarten Sie in früheren Folgen viele Informationen rund um das Thema Autismus-Spektrum, geeignete Diagnostik und Therapien, Tipps für den Beziehungsaufbau und die sprachliche Entwicklung sowie Gespräche mit Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum. Wenn Sie das Autismuszentrum Sonnenschein und unsere Arbeit für und mit Kindern im Autismus-Spektrum darüber hinaus unterstützen wollen, freuen wir uns über jede noch so kleine Spende. Alle Informationen dazu finden Sie unter spenden.ambulatorium-sonnenschein.at und in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.